FreeFM auf 102,6. For you to fly.
Julian Assange's freedom. We want to draw a sheltering circle around him and international press freedom.
Am Sonntag, den 6. Dezember, haben nach Angaben der Veranstalter über 500 Menschen auf dem Schlossplatz in Stuttgart symbolisch einen schützenden Kreis um Julian Assange und die internationale Pressefreiheit gemalt. Ich habe mit verschiedenen Beteiligten gesprochen und wollte zuallererst einmal mehr über deren Gründe erfahren, für Assange auf die Straße zu gehen.
Na, das liegt doch auf der Hand. Julian Assange hat schwere Menschenrechtsverletzungen aufgedeckt und soll dafür wieder Opfer einer schweren Menschenrechtsverletzung werden, indem er ihn auf Lebenszeit wegsperrt. Sicherlich auf Basis eines unfairen Verfahrens, weil die Art und Weise, wie das Ganze seit damals betrieben wird, lässt ja auf einen unbedingten Verfolgungs-, ja, Vernichtungswille schließen.
Jemand, der alles dafür gibt, aufzustehen, um die Menschen aufzuklären und dafür auch alles hinter sich lässt, sozusagen, um einfach da zu sein, für die Wahrheit zu sein.
Diese Rolle spielt Julian Assange also für eine junge Demonstrierende vor Ort. Assange ist Australier, Gründer von WikiLeaks und hat einen Journalistenschein. Trotzdem ist seine Rolle als Journalist bei Gegnern oft umstritten. Inwiefern sich seine Arbeit vom klassischen Journalismus unterscheidet, das will ich von Heike Sieke der Gruppe Free Assange Ulm wissen.
Also es geht eigentlich nur darum, dass er nicht im klassischen Sinne Journalist ist, weil er einfach bei keiner Zeitung arbeitet und über keine Zeitung veröffentlicht und nicht rumreist und sich mit diesen Menschen unterhält, die er als Quellen hat, nicht recherchieren muss in dem Sinne. Also er hat einfach diese Erfindung, die ihm die ganzen Informationen bringt. Und es ist trotzdem, wie gesagt, es ist von Journalismus nicht zu unterscheiden. Es ist nur nicht klassisch, es ist moderne Art von Journalismus und die ist inzwischen nach WikiLeaks ja auch von vielen übernommen worden. Es wird immer wieder von Politikern behauptet, er wäre kein Journalist, aber selbst die New York Times sagt, was er da tut, kann von Journalismus eigentlich nicht unterschieden werden. Warum auch? Wie gesagt, er hat einen Presseausweis, er ist Journalist. Ja, er veröffentlicht Dinge, die er eben auf seiner Plattform bekommt, auch zusammen mit vielen Medienhäusern früher. Also er hat ja auch schon mit dem Spiegel veröffentlicht, mit der New York Times, mit dem Guardian, mit Le Monde, eigentlich mit allen großen Zeitungen, die man so kennt.
Moderner Journalismus, das meint Heike Sieke. Assange ist übrigens auch Programmierer und wie erwähnt Gründer der Plattform WikiLeaks, seiner Informationsquelle. Über diese Plattform können Whistleblower weltweit anonym Inhalte hochladen.
Wenn irgendjemand was von Korruption mitbekommt, Verbrechen, egal ob in Firmen, in Konzernen oder auch eben in Regierungen, kann man das auf WikiLeaks stellen. Und WikiLeaks hat eine Verschlüsselungstechnik, damit, sodass nie nachvollzogen werden kann, wer hat das auf WikiLeaks gestellt. Also da ist der Whistleblower-Schutz voll und ganz gegeben. Und das hat Julian Assange mit seinen Helfern damals aufgebaut und wurde auch sehr gut genutzt. Das ist eigentlich das Einzige, wie er an seine Informationen bekommt. Die stellen es auf seine Plattform, weil sie eben wissen, sie müssen was veröffentlichen, weil sie ein Verbrechen oder Unrecht beobachtet haben und weil sie aber Angst haben, davor eingesperrt zu werden oder bestraft zu werden, wollen sie es eben anonym darüber veröffentlichen. Und das ist seine einzige Quelle. Und er was heißt, er recherchiert nicht selbst. Wenn er aber diese Information hat, er prüft sie natürlich auf Wahrheitsgehalt. Das tut er schon.
Eine der berühmtesten Veröffentlichungen Julian Assanges wurde am Sonntag in Stuttgart genauer erwähnt. Zu dieser Kundgebung aufgerufen hatten unter anderem die Deutsche Journalistenunion, die Organisation Reporter ohne Grenzen und Amnesty International. Vor allem aber die Anstifter, die den Stuttgarter Friedenspreis dieses Mal an Julian Assange verleihen.
Das war eines der bedeutendsten Dokumente, das wie ein Schock um die Welt ging. Ein Video, das aussah wie ein jugendgefährdendes Videogewaltspiel. Nur, es war Realität. Amerikanische Soldaten schossen Zivilisten ab, darunter zwei Journalisten der Agentur Reuters. Sie schossen sie ab wie Ratten, sagte Wolfgang Frommlet bei der Mahnwache in Ravensburg gestern.
Auch Heike Sieke von Free Assange Ulm hat das Video gesehen.
Da ist zu sehen, wie aus einem Apache-Helikopter in Bagdad auf unbewaffnete Zivilisten geschossen wird. Also angeblich haben die Helikopterpiloten die Kameras erstmal mit Waffen verwechselt. Also es sind Journalisten, die da unten stehen auf der Straße und laufen. Und das wird kommentiert aus dem Helikopter heraus, wie bei einem Videospiel. Also schieß, schieß, guter Schuss, haha, so ungefähr. Und als dann einer zur Hilfe kommen will, geht's gleich weiter, schieß, schieß. Der Mann, der zur Hilfe kommen wollte, hatte seine beiden Kinder in seinem Van dabei. Und auf die haben sie dann auch noch absichtlich geschossen mit dem Kommentar, selber schuld, wenn man seine Kinder mit in den Krieg bringt.
Vor allem um das Jahr 2010 herum haben die Veröffentlichungen über WikiLeaks Aufmerksamkeit erregt und Wellen geschlagen.
Es gab dann noch die Afghan War Diaries, also über den Krieg in Afghanistan. Es war zum Beispiel, dass wir Deutschen ja damals den Angriff auf die Kunduz-Laster angeordnet haben, kam über WikiLeaks raus. Die US-Depeschen, das war eine ganz, ganz heikle Geschichte. Also von den ganzen diplomatischen Standorten der USA kamen Notizen, kann man sagen, raus. Also was die über andere Länder denken, wie die diplomatisch agieren zwischen den Ländern. Und das war teilweise eine ganz große Schande für die USA. Also es war natürlich richtig peinlich. Und es hat unter anderem auch den arabischen Frühling mit ausgelöst. Also da waren ganz, ganz, ganz große Sachen dabei. Angefangen hat er damals in Kenia allerdings mit Hinrichtungen auf offener Straße, mit der Korruption der Regierung oder auch mit der Schweizer Bank, die damals auch wegen Steuerbetrügereien dann nachher pleite gegangen ist, einer der größten, Julius Baer. Also er hat ganz große Sachen enthüllt.
Bei den US-amerikanischen Notizen habe ich genauer nachgehakt, was man sich darunter vorstellen kann.
Also die schreiben da tatsächlich über einzelne Politiker einfach, wie sie drüber denken. Der eine sei total arrogant oder der andere, der sei nur an Frauen interessiert. Also so ungefähr, das sind tatsächlich Notizen, die man eigentlich nicht notiert. Es ist ganz spannend und was unter anderem auch wirklich schlimm war, was rauskam, dass die USA, also Hillary Clinton damals, gefordert hat, dass ihre Mitarbeiter die UN-Mitarbeiter ausspähen. Also auch Ban Ki-moon war drunter, die wollten die DNA von denen, die wollten alle privaten Daten von denen haben.
Seit einigen Jahren sitzt Julian Assange im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh im Südosten Londons. Das Gefängnis wurde einst für Terroristen und andere Schwerverbrecher gebaut. Unter anderem sind dort ehemalige Kämpfer der nordirischen IRA und berüchtigte Islamisten gefangen. Aufgrund der Haftbedingungen wird das Gefängnis auch als britische Version von Guantanamo Bay bezeichnet. Wie es für Assange so weit gekommen ist, erklärt mir Heike Sieke.
Also er war ja dann so eine Art Superstar bei den Medien in der Zeit. Und wollte in Schweden, weil die ein relativ für Pressefreiheit berühmt sind, so muss man sagen, wollte er dort Fuß fassen mit WikiLeaks, wollte dort seine Server aufbauen und hat dann aber dort eine Affäre mit zwei Damen gehabt. Die zwei Damen sind dann zur Polizei gegangen, weil sie, also die eine muss... wollte unbedingt einen HIV-Test. Ich meine, die haben dann rausbekommen, dass er mit beiden war natürlich nicht besonders charmant. Dann wollten sie einen HIV-Test. Daraus wurde dann eine Vergewaltigung konstruiert von den Polizisten im Prinzip. Und in den Unterlagen wurde es dann so hingebogen. Es ist natürlich im schwedischen Recht auch ganz anders geregelt mit der Vergewaltigung. Also die geht viel früher los. Die mussten da nicht so viel verbiegen, wie man das jetzt hier hätte machen müssen. Und am nächsten Tag ist er im Prinzip zum Monster fabriziert worden. Also alle, das hätte nicht an die Öffentlichkeit kommen dürfen. Das war nicht von den Damen, das kam von der Polizei. Das ist absolut rechtswidrig. War aber so. Und am nächsten Tag war Julian Assange in der ganzen Welt nur noch als Vergewaltiger bekannt. Hat entsprechend viele Fans und Unterstützer, denke ich, verloren. Und ist dann offiziell mit Genehmigung der Staatsanwältin nach England ausgereist. Wurde aber 3 Wochen später schon wieder per Haftbefehl gesucht in Schweden. Dann hatte er natürlich Angst, an die USA ausgeliefert zu werden. Und auf Anraten seiner Anwälte ist er eben nicht zurück nach Schweden, hat es in England in 3 Instanzen gerichtlich durchsetzen wollen, dass er nicht ausgeliefert wird. Also er hat immer gesagt, er geht nach Schweden, er stellt sich den Vorwürfen, wenn er nicht ausgeliefert wird. Das wurde ihm damals nicht bestätigt. Und in 3. Instanz hat England beschlossen, ihn auszuliefern an Schweden. Dort ist damals eben schon tatsächlich ein Gesuch von den USA vorgelegen, dass er ausgeliefert werden soll. Und er hat sich dann in die Botschaft geflüchtet, in die ecuadorianische. Dort hat er Asyl erhalten, dort hat er sogar die Staatsbürgerschaft erhalten, war dort jahrelang eingesperrt, ohne Sonnenlicht, ist von der UN auch damals schon festgestellt worden, dass er einfach unrechtmäßig in Haft ist im Prinzip. Also unrechtmäßige Freiheitsberaubung war das für die UN-Arbeitsgruppe damals, hat aber leider auch keinen interessiert. Und er war dann tatsächlich dort, bis der neue Präsident von Ecuador ihm Asyl und Staatsbürgerschaft entzogen hat, was so auch nicht rechtens war. Das ist eigentlich ein sehr langer, schwieriger Prozess, sowas zu tun. Das ist völkerrechtlich eigentlich nicht möglich. War ihm egal. Er hat danach von der IWF große Summen an Geld erhalten und hat denen Zugriff, hat der englischen Polizei Zugriff auf ecuadorianischen Boden im Prinzip in der Botschaft gegeben und dann wurde er verhaftet wegen Verstoß gegen Kautionsauflagen, also weil er eigentlich hätte sich dem Gerichtsurteil stellen müssen und dafür sind normalerweise, also keine Haftstrafen üblich, maximal ein paar Wochen. Er saß da 50 Wochen dafür im Hochsicherheitsgefängnis, wo nur Schwerverbrecher und Terroristen sitzen. In Einzelhaft größtenteils, was unter Folter gilt. Also länger als 30 Tage Einzelhaft wird definiert als Folter. Er sitzt da jetzt seit 1,5 Jahren meistens in Einzelhaft.
Dementsprechend verschlechtert sich auch die psychische und physische Gesundheit Assanges. Stella Morris, seine Partnerin, war am Sonntag bei der Kundgebung zum Live-Interview zugeschaltet und weiß mehr über seinen aktuellen Zustand.
Well, he's very physically weakened. He's in a prison cell in Belmarsh, which is well known in the UK. They call it the one time.
Dem Julian geht es körperlich schlecht. Er ist sehr schwach. Und die Situation in diesem Belmarsh-Gefängnis in England, das ist ein Hochsicherheitsgefängnis, das seit 30 Jahren existiert, ist sehr schwierig. Weil dort normalerweise Schwerkriminelle und Mörder ihre Strafe verbüßen müssen. Und dazu kommt jetzt noch, dass Corona ausgebrochen ist, dass von den 65 Gefangenen, die dort einsitzen, 23 positiv getestet wurden. Aber der größte Horror für Julian ist die Tatsache, dass er möglicherweise an die USA ausgeliefert wird und die US-Regierung und die zuständigen Stellen haben schon angekündigt, dass er dann in ein Sonderspezialgefängnis kommt, unter sehr, sehr schweren Haftbedingungen und dass es dann klar wird, dass sie ihn gar nicht, sie müssen ihn nicht auf den elektrischen Stuhl bringen oder ermorden. Sie werden ihn in diesem Spezialgefängnis mit seinen speziellen Bedingungen lebendig begraben.
Which means he can't communicate to anyone. They want to basically kill him to the world. They don't need capital punishment if they can bury him for the rest of his days. And that's what they want to do.
Die Anhörung zum US-Antrag seiner Auslieferung in die USA war im Mai wegen der Corona-Pandemie auf September verschoben worden. Der Prozess läuft aktuell also. Das Urteil soll am 4. Januar 2021 fallen. Inzwischen hat die US-Justiz 19 Anklagepunkte gegen den WikiLeaks-Gründer erlassen. Im neuesten Punkt wird Assange vorgeworfen, er habe bei Konferenzen in Europa und Asien Hacker rekrutieren wollen, die seiner Website mit geheimen Informationen behilflich sein können. Bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten drohen dem gebürtigen Australier bis zu 175 Jahre Haft.
Er ist angeklagt, wie gesagt, unter dem Espionage Act unter 19 verschiedenen Anklagepunkten, glaube ich, inzwischen. Also die Amerikaner haben ja erst kürzlich, lang nach Verstreichen der Frist, noch einen neuen Anklagepunkt dazugebracht. Der ursprüngliche war eigentlich hauptsächlich das Gefährden von Informanten, wobei man seit Jahren weiß, von Aussagen amerikanischer Generäle und so weiter, dass nie jemand in Lebensgefahr gebracht wurde durch die Veröffentlichungen der Depeschen und dass die ungeschwärzte Veröffentlichung von Namen überhaupt nicht die Schuld von Julian Assange war. Also das wurde im Prozess auch nochmal ganz deutlich klargelegt. Das war ein Fehler von einem Guardian-Journalisten und nicht von Julian Assange. Der zweite Punkt, der jetzt eben noch dazu kam, war quasi die Motivation anderer zu hacken. Also dass er quasi gesagt hätte, ja, oder das war auch schon früher dabei, das ist jetzt noch ausgeweitet worden. Früher hieß es nur, er hätte damals Chelsea Manning quasi überredet oder gedrängt, da noch mehr Informationen zu bringen. Und jetzt heißt es, also er sei ja in der Welt rumgereist und hätte mehr oder weniger dafür geworben, diese Dinge ans Licht zu bringen.
Was würde denn jetzt die Auslieferung Julian Assanges tatsächlich für uns und unsere Informations-, Presse- und Meinungsfreiheit bedeuten? Auch das wollte ich von den Beteiligten der Kundgebung wissen.
Die Auslieferung wäre sehr fatal. Das bedeutet eigentlich der Niedergang, was Wahrheit betrifft. Wahrheit im Sinne von erkennen wollen, etwas tun wollen, da sein, da stehen. Nicht für mich selbst, sondern für die Freiheit auf der ganzen Welt. Und der ist eine heutige Symbolfigur für etwas, was einfach mit Erkenntnis, mit Wahrheit und Freiheit zu tun hat, aber auch mit Brüderlichkeit.
Es ist ja so, dass in demokratischen Ländern ein Recht auf Pressefreiheit, auf Meinungsfreiheit und ein Recht auf Information besteht. Ich meine, natürlich sollten wir, wenn wir unsere Regierungen wählen, auch über ihre Verbrechen informiert werden dürfen. Das ist ein verbrieftes Recht von uns. Dieses Recht wird uns genommen. Also, und das wäre ziemlich naiv zu glauben, es geht jetzt wirklich nur um die USA oder es geht nur um den Australier. Es geht hier um jeden Journalisten in der westlichen Welt. Und ich meine, es ist natürlich genauso traurig bei Journalisten in anderen Ländern, aber wir haben eben nun mal noch Freiheiten ein paar. Wir sind westliche Demokratien. Da waren wir mal ganz stolz drauf. Und wenn wir jetzt für das Recht auf Information nicht kämpfen, wenn das durchgeht, dann ist unser Recht auf Information gestorben und damit ist die Demokratie gestorben. Weil wenn wir unsere Regierungen nicht mehr kontrollieren können, dann ist es im Prinzip nicht mehr die Regierung des Volkes.
Es wäre ein Zeichen dafür, dass eine ungehinderte Informierung der Öffentlichkeit nicht möglich ist. Und das ist gerade in diesen Zeiten ganz wichtig. Es ist immer wichtig, aber jetzt noch wichtiger, weil wir konfrontiert sind mit zahlreichen weltweiten autoritären populistischen Bewegungen, deren Anführer ja gerade abgewählt wurde, also Trump. Und wenn wir von Demokratie sprechen, dann brauchen wir eine Zivilgesellschaft, dann brauchen wir eine kritische Öffentlichkeit und da brauchen wir eine Öffentlichkeit, die sich informieren kann. Und um sich informieren zu können, braucht man Informationen, die müssen zugänglich sein. Das heißt, wenn Pressefreiheit nicht gewährleistet ist, dann ist es auch nicht möglich, tatsächlich eine demokratische Gesellschaft weiterzuentwickeln oder aufzubauen. Und das wäre sehr abträglich. Gerade in Deutschland kennen wir die Ergebnisse von uninformierten Menschenmassen, die sich dann in Bewegung setzen und sei es jetzt in Gestalt von Stoßtrupps, wie die Nationalsozialisten das gemacht haben, oder in anderer Form durch die Gegend ziehen.
Das findet Dr. Annette Ohme-Reinicke, Vorstandsfrau der Anstifter Stuttgart, der Organisation, die Julian Assange den Stuttgarter Friedenspreis widmen. Außerdem ist mir der allerseits große Unmut über den Prozess aufgefallen.
Also unfair ist vor allen Dingen natürlich, dass jemand alles aufgibt für andere. Das hat er nicht für sich gemacht. Und wir müssen für ihn aufstehen, weil er alleine ist seit geraumer Zeit und dort in völliger Isolation, also so gut wie völlig, dort alleine ist. Und man sieht es an seinen Haaren. Wir müssen jetzt für ihn da sein.
Ja, allein, dass man ihn verfolgt und nicht die, deren Verbrechen er aufgedeckt hat, ne?
wenn man den Prozess bis dahin verfolgt hat. Es war im Februar, da gibt es so ein Beispiel, wie man mit Julian Assange umgeht, auch vor Gericht. Er wurde damals nach dem ersten Prozesstag, wurden ihm die Unterlagen, die er ja hätte durchgehen müssen, sofort wieder abgenommen beim Rausgehen. Er wurde in dieser Nacht in 5 verschiedenen Zellen untergebracht. Er wurde 11-mal eine Ganzkörpervisite unterzogen in der Nacht vom ersten auf zweiten Prozesstag. Also man sieht ganz klar, es wird hier ein Exempel statuiert, das macht überhaupt keinen Sinn. Der zweite Teil vom Prozess oder von der Anhörung über die Auslieferung im September, da ging es ähnlich weiter. Also da wurde er jeden Morgen geröntgt, warum man auch immer einen Menschen röntgen muss, der seit 1,5 Jahren im Hochsicherheitsgefängnis sitzt. Also der kann nichts bei sich haben. Und ich glaube, jeder weiß, der schon mal beim Arzt war, wie das ist. Da muss man erstmal unterschreiben, wann man das letzte Mal geröntgt wurde. Und das bei einem gesundheitlich angeschlagenen Menschen. Also es ist ganz klar, es zielt überhaupt nicht auf ein faires Verfahren ab. Der sitzt hinter Panzerglas, der kann seine Anwälte teilweise gar nicht hören in diesem Prozess.
Unter anderem aufgrund dessen findet nicht nur Heike Sieke, dass die Maßnahmen gar nicht mehr im Verhältnis zu seinen Taten stehen. Kann man also von einem Exempel sprechen, das im Fall Assange statuiert wird, oder sogar von einem Präzedenzfall?
Also man sieht, wie absurd das alles ist, und es ist ganz klar, dass sie hier ein Exempel statuieren wollen, dass sie sagen, nein, nie wieder darf jemand unsere Kriegsverbrechen aufdecken, nie wieder darf jemand unsere Clinton-E-Mails veröffentlichen. Ich meine, das waren alles Verbrechen, das waren alles ungerechte Taten, das war alles in größtem Maße inkorrekt, was sie da getan haben. Das war nichts, was die Sicherheit dieser Länder gefährdet hätte. Zumindest nicht in einem, also niemals in einem Ausmaß, wie die es darstellen.
Ich weiß nicht, ob es stimmt, dass es tatsächlich ein Präzedenzfall ist, weil es in der Geschichte immer wieder Versuche gegeben hat, die Presse mundtot zu machen. Seit es freie Presse gibt, also mit der Französischen Revolution und noch vorher, gab es Versuche, diese freie Presse mundtot zu machen. Das haben wir in der Geschichte immer wieder gehabt. Immer wenn eine soziale Bewegung entstanden ist und sich für soziale Rechte eingesetzt hat, beste Beispiel ist erste Erklärung für Menschenrechte, da gab es einen Aufbruch, das war in der Russischen Revolution genauso, und dann kamen die autoritären Populisten und haben das Erste, was sie gemacht haben, war, die Pressefreiheit zu beschneiden. Das war einer der ersten Schritte, um überhaupt eine menschenverachtende Politik, eine Politik, die auf Dissens gründet, auf Verachtung von scheinbar anderen, diese Politik durchzusetzen. Das war das Erste, Pressefreiheit wurde eingeschränkt, das war immer so. Insofern würde ich jetzt selber auch nicht sagen, dass es ein Präzedenzfall ist, aber es ist sicherlich ganz wichtig, was die neoliberale Ära angeht. Hier ging es um den Irakkrieg, der Assange agierte in einer Zeit der neuen Medien. Das ist natürlich auch ganz wichtig, der sich die neuen Medien zu eigen gemacht hat. Glücklicherweise ist ja aus WikiLeaks The Intercept entstanden. Das gibt es noch. Ist auch sehr lohnend, sich das anzuschauen und sich da ab und zu mal zu informieren. Also Präzedenzfall würde ich sagen jetzt, also aus historischer Perspektive, wenn man so will, dann im Zeitalter der neuen Medien ist es sicherlich ein Präzedenzfall. Aber ansonsten hat es immer Versuche gegeben, die Pressefreiheit zu beschränken. Und ich würde sogar sagen, sie ist noch nicht durchgesetzt. Also gerade die Aufgabe von der Zivilgesellschaft ist es, Pressefreiheit durchzusetzen.
So die Einschätzung von Dr. Annette Ohme-Reinicke, Vorstandsfrau der Anstifter. Die amerikanischen Anwälte werfen der Verteidigung vor, sie mache den Prozess zu einem Prozess der Pressefreiheit. Assanges Verteidiger sehen die Gefahr, dass die forcierte Auslieferung an die USA rein politisch motiviert sei. Die US-amerikanische Regierung wolle eine unbequeme Stimme mundtot machen. Diese Meinung teilen auch die Menschen, die für seine Freilassung kämpfen.
Wenn man normal sterblicher Bürger ist, sage ich mal, kann man dafür, denkt man, es ist richtig, dafür zu werben, Verbrechen aufzudecken. Wenn man jetzt in einer amerikanischen Regierung sitzt oder in einer deutschen, von der, wie gesagt, auch einiges aufgedeckt wurde, dann sieht man das vielleicht anders.
Zum Schluss und um noch einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen, wollte ich von Heike Sieke noch wissen, wie sie die Chancen Assanges einschätzt, nicht ausgeliefert zu werden.
Es wäre für mich beinahe ein Wunder, wenn die Richterin sich jetzt um 180 Grad dreht und sagt, ja, ich folge jetzt vernünftigen Argumenten und das wird fallen gelassen. Ich meine, die einzige Hoffnung, die vielleicht besteht, ist durch diesen Regierungswechsel in den USA, durch die Wahlen jetzt, dass vielleicht Trump, bevor er das Amt an Biden übergibt, ihm vielleicht noch so ein bisschen ja, eins reinwirken will und vielleicht Julian Assange freilässt. Das ist meine große Hoffnung. Man weiß ja immer nicht, was hinter den Fassaden passiert. Oder die andere Hoffnung ist, dass tatsächlich noch so viele Menschen aufwachen, dass es die Politiker, auch die Politiker in Deutschland, also das ist meine zweite Hoffnung, dass tatsächlich noch so viele Menschen aufwachen, die sagen, hey, Moment, geht gar nicht. Genau, dass dann vielleicht noch was passiert.
Ein, zumindest im modernen Zeitalter, Präzedenzfall rund um Julian Assange, dessen Urteil am 4. Januar 2021 fallen soll.